Deutschlandfunk, medias res.
Das Medienjahr, es neigt sich dem Ende entgegen. Viele Aufgeregtheiten hat es gegeben, wie ja eigentlich immer. Doch diesmal stand sogar das Zentralorgan der Skandalberichterstattung selbst im Fokus. Die Bild und ihr Chefredakteur Julian Reichelt. Was im Hause Springer passierte, was überhaupt in diesem Jahr 2021 die Gemüter der Medienblase und darüber hinaus bewegt hat, das wollen wir heute reflektieren im Gespräch. Mein Name ist Brigitte Beetz und zugeschaltet sind mir meine Kollegen Stefan Fries und Matthias Dell. Es war einmal mehr Jan Böhmermann, der im März dieses Jahres als geheimer Schnüffelhund des deutschen Medienwesens schon Andeutungen machte, bevor der Spiegel mit seiner Nachricht an die Öffentlichkeit ging.
Zur Rolle der Bild bei der Bundesliga-Rettung haben wir viele Fragen gestellt. An ihn hier, Graf Koks von der Gasanstalt, Bild-Chef-Oligarch Julian Reichelt, der Wladimir Putin des deutschen Profifußballs. Es kam aber merkwürdigerweise keine Antwort. Vielleicht hat er gerade keine Zeit, weil er so viele andere Fragen beantworten muss in einem umfangreichen Compliance-Verfahren. Wer weiß?
Ja, die Frage können wir natürlich auch nicht beantworten, aber fest steht, 9 Monate später war Julian Reichelt seinen Job los als Chefredakteur der Bild-Zeitung. Das ist ja eine lange Zeit vom Beginn eines internen Verfahrens im eigenen Haus zu dem Schritt, dass man sagt, von Springer aus gesehen, dieser Mann ist nicht mehr haltbar. Und im Nachhinein fragt man sich, warum hat das eigentlich so lange gedauert, Matthias Dell, was meinen Sie?
Na, ich glaube, das könnte man, da wir ein Medienmagazin sind, einfach damit beantworten, dass das nun mal Arbeit macht, Sachen zu recherchieren. Und gerade in solchen Fällen, wo es ja um eine Unternehmenskultur geht, wo es um Sexismus geht, wo es um Machtmissbrauch geht, ist es natürlich extrem schwierig, Sachen herauszufinden, die so hart zu kriegen, wie es dann immer heißt bei den investigativen Leuten, dass also Leute auch darüber sprechen, die natürlich auch immer Angst haben vor irgendwelchen Repressionen. Und das ist sehr viel mit Vertrauen verbunden und mit sehr langer, intensiver und eben auch ausdauernder Arbeit. Und das wäre für mich eine Erklärung dafür, warum es so lange gedauert hat. Wobei natürlich auch dieses erste Verfahren da ja relativ schnell abmoderiert worden ist von Springer selbst und wo man das Problem gerade nicht angegangen ist.
Ja, vorgeworfen wurde eben ja wiederholtes Fehlverhalten gegenüber Frauen, Machtmissbrauch und die Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen. Und klar, man muss lange recherchieren, auch im eigenen Haus. Aber recherchiert wurde ja, und zwar von Ippen Digital. Das ist ja die Investigativabteilung des Medienkonzerns Ippen. Aber Dirk Ippen, der wollte gar nicht so sehr, dass diese Exklusivgeschichte rauskam. Und was ich ja wirklich interessant fand, war, dass das das erste Mal eigentlich war, zumindest was ich mich erinnere, ich weiß nicht, Stefan Fries, wie Sie das sehen, dass da eine Recherche über Bande quasi erst wieder nach Deutschland kam, weil die New York Times dann berichtet hat.
Da sind wir ja tatsächlich schon einen Schritt weiter. Das war ja sozusagen die zweite Recherche, nachdem dieses Verfahren ja im März, also Reichelt wurde freigestellt, kam dann aber 12 Tage später zurück auf seinen Posten. Da hieß es, er habe Fehler gemacht. Aber halt nicht so schwere, dass er den Job nicht mehr weitermachen konnte, bekam dann Alexander Würzbach zusammen an seine Seite, die das dann gemeinsam gemacht haben. Und das ist ja im Grunde wahrscheinlich auch der Ausgangspunkt gewesen, weil Springer selbst nicht recherchiert hat, haben es halt andere getan, weil offenbar betroffene Frauen im Unternehmen nicht zufrieden damit waren, wie die interne Aufklärung war, haben sie sich gewandt unter anderem an Juliane, jetzt fällt mir ihr Name.
Juliane Löffler.
Juliane Löffler, genau, die bei Eben Digital im Investigativteam arbeitet. Und die haben dann einfach weitergemacht und recherchiert. Und dass es am Ende über Bande gespielt wurde, war ganz interessant, weil die Recherche an sich ja gar nicht veröffentlicht worden wäre. Die New York Times hat aber recherchiert und dort erwähnt, dass diese Recherche zurückgehalten wird. Und das hat dann der Medienjournalist Stefan Niggemeier wiederum auch mit aufgedeckt. Und so sind Informationen aus der Recherche doch veröffentlicht worden. Erst über diese Bande, aber nicht von Ippen selbst. Und dann in einem zweiten Schritt, diese Information hat der Spiegel dann veröffentlicht und Ippen am Ende gar nicht. Und das ist schon tatsächlich eine interessante Entwicklung, wo man sich fragen kann, jetzt will Ippen das eigentlich zurückhalten? Darf der nicht selber darüber bestimmen, was die Journalisten haben? Also die haben ja jetzt auf seine Kosten recherchiert und andere Medien veröffentlichen es.
Ja, aber interessant fand ich ja auch, dass die eigentliche Ippen-Recherche, die ja dann freigegeben worden wäre vom Haus Ippen, dann nicht mehr laufen konnte, weil einige der betroffenen Frauen ihre Aussagen dann zurückgezogen haben, weil sie einfach Angst hatten, dass Julian Reichelt so viel Macht im deutschen Medienwesen und darüber hinaus hat, dass sie dann möglicherweise ja doch enttarnt oder entdeckt werden können. Die haben das ja unter falsch, oder die haben ja ihre Namen, sollten ja nicht bekannt werden. Also das fand ich auch sehr interessant, aber im Grunde hat ja eine Nichtveröffentlichung dann zu einem Rücktritt eines Chefredakteurs geführt. Das fand ich auch sehr spannend.
Er wurde ja entlassen, er ist ja nicht mal zurückgetreten.
Ja, stimmt, ja.
Also er wurde freigestellt. So.
Freigestellt, so ist es richtig, genau.
Wobei man da natürlich sagen muss, dass das eigentlich ein Armutszeugnis für die ganze deutsche Presselandschaft ist. Das ist also dieses einen Textes in der New York Times Bedarf, der ja auch über vermutlich diese alten Verbindungen von den Ippen-Investigativleuten, die früher bei BuzzFeed Germany war und der Autor war, der bei der New York Times geschrieben hat, wiederum bei BuzzFeed in Amerika, dass dann über so eine mit einer Recherche irgendwie klar wird, jetzt muss hier auch gehandelt werden, dass auch Springer auch versteht, dass gehandelt werden muss, weil natürlich, das ist dann ja auch reportiert und so beschrieben worden, es ja auch darum ging, dass man in Amerika gerade irgendwie auf den Markt will und dementsprechend solche Berichte nicht brauchen kann und also da den Leuten zeigen muss, dass man etwas tut. Aber ich finde, ich glaube auch, dass diese, und da sind wir bei so einem natürlich Kernthema, Dauerthema von Medienjournalismus, dass einfach das strukturelle Problem ist, dass natürlich die einen Medien über die anderen berichten und damit wiederum Angst davor haben, dass die anderen auch über meinen selbst berichten könnte. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ich glaube, das zeigt sich an dem Beispiel von Ippen, wo also so, man kann es wahrscheinlich sagen, gekniffen wird, relativ deutlich. Aber mir würde auch einfallen, dass es bestimmt mehrere solche Momente gibt, wo eben diese Bekanntschaften unter gewissen Chefebenen, wo es Abhängigkeiten und Ängste gibt, irgendwie sehr groß sind, dass wir eigentlich da immer wieder merken, wie schwer und wie hart die doch sehr, sehr wichtige Arbeit des Medienjournalismus eigentlich ist.
Und man sieht das ja an der Verbindung, dass Ippen, also Dirk Ippen, der Verleger, das ausdrücklich damit begründet hat, einem Mitbewerber nicht schaden zu wollen. Und dieser Mitbewerber ist eben nicht nur der Springer Verlag an sich, sondern er wird auch noch geführt von Matthias Döpfner, der zugleich Präsident des Zeitungsverlegerverbandes ist und damit sozusagen für die gesamte Zeitungsbranche spricht. Und der war ja nochmal separat Thema neben Julian Reichelt, weil er ja in einer SMS an den Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre geschrieben hatte, dass für ihn Julian Reichelt der letzte aufrechte Journalist sei, alle anderen seien Propagandaassistenten und damit ja im Grunde seine gesamte Branche und die Mitglieder seines Verbandes, den er führt, beleidigt hat. Und da gab es ja auch immer eine Debatte, die lange gedauert hat und dann erst Ende November, glaube ich, zu Ende gegangen ist, in dem letztlich doch alle gesagt haben, der Mann ist eigentlich wichtiger für uns als Lobbyist, als dass wir uns sozusagen, also die Beleidigung lassen wir uns gefallen so ein bisschen, denn es war ja nicht das erste Mal, dass Döpfner im Grunde alle anderen Medien außer seiner eigenen so ein bisschen als, bezeichnet hat, als welche, die auf Regierungslinie schreiben und sich nicht richtig trauen, die heißen Eisen anzupacken.
Ja, das fand ich auch interessant, dass der ja schon quasi vorhergesagte Sturz von Matthias Döpfner als Chef des BDZV eben nicht stattgefunden hat oder sagen wir mal zumindest vertagt wurde. Ne? Also er wurde auf jeden Fall nicht abgelöst, was ja nicht heißt, dass er vielleicht im nächsten Jahr Probleme bei der Wiederwahl bekommen könnte. Ja. Das ist natürlich eine spannende Kiste, aber wir hatten natürlich auch noch andere Aufreger. Nicht nur einer der wichtigsten Medienmänner in Deutschland war unter Beschuss, sondern es gab auch große Vorwürfe gegen eine junge Frau, die Quarks-Moderatorin werden sollte im WDR, einer Wissenschaftssendung, nämlich Nemi El Hassan. Stefan Fries, kannst du und so können Sie uns mal zusammenfassen, was da passiert ist?
Ja, es ging darum, dass Nemi El Hassan mal an einer Al-Quds-Demonstration teilgenommen hat. Vor 7 Jahren war das, glaube ich. Das heißt, eine israelfeindliche, antisemitische Demonstration. Da hat sie teilgenommen, weil sie palästinensische Wurzeln hat und hat im Nachhinein gesagt, das war ein Fehler, daran teilgenommen zu haben. Ich wusste nicht, wie schlimm das ist. Also was da wirklich passiert, sie wollte einfach für palästinensische Interessen eintreten. Das war das eine. Der zweite Punkt war, sie hat wohl angeblich immer wieder israelfeindliche, antisemitische Posts in sozialen Netzwerken geliked. Und die Bild-Zeitung hat daraus gemacht, sie ist Antisemitin. Und das war schon eine Kampagne, die erkennbar war, die nicht nur gegen sie ging, die auch gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ging, bei dem sie schon beschäftigt wird und jetzt in neuer Position beschäftigt werden sollte. Und diese Debatte war erkennbar problematisch, weil die eigentlichen Vorwürfe, die im Kern da standen, nicht so richtig nachzuvollziehen, nicht überall beweisbar waren Und am Ende bleibt die ganze Sache unaufgeklärt, weil der WDR ein Verfahren zur Prüfung am Ende abgeschlossen hat, nachdem sich Nemi El-Hassan in einem Gastbeitrag eben öffentlich auch über die Behandlung durch den WDR beschwert hat. Und am Ende wissen wir jetzt nicht so genau, was mit ihr ist. Es ist eine beschädigte junge Journalistin, die ich weder in Schutz nehmen kann, aber ich kann ihr auch nichts richtig vorwerfen, weil die Sachen eben sehr unklar sind.
Ich glaube, man muss da, sind zwei Sachen daran interessant, dass wir eben, oder wenn wir jetzt vergleichen mit der Reichelt-Geschichte, dass es in dem Fall praktisch diese Recherche, die fehlt eigentlich dazu. Also ein wirklich tiefgreifender, informativer, alles bedenkende, ausleuchtende, beschreibende Text, der wirklich einem vor Augen führt, worum es da geht. Und daran merkt man wieder, das wäre vielleicht so ein übergeordnetes Thema unseres Jahresrückblicksgesprächs, dass das natürlich extrem wichtig ist. Und deswegen ist auch diese Hasenfüße von Ippen ja so deprimierend, weil das ja großartiger Journalismus ist und wo man denkt, das ist doch das, wo man später, wo alle wissen, dass sie das gelesen haben, damit wird man erinnert. Stattdessen guckt man sich Watergate-Filme an und denkt, im Film ist es aber ganz schön, aber in der Wirklichkeit traue ich es mir nicht. Und das ist zum Beispiel ein Problem natürlich bei Nemi El-Hassan, wo dann einfach auf die Reflexe gegangen wird und gar nicht geguckt wird wiederum, was steckt denn hinter den Reflexen. Diese Texte gab es ja immerhin, dass also Leute mal geschaut haben, wie kommt denn eigentlich diese alten Social Media-Bewegungen, diese alten Bilder, wie kommen die denn eigentlich in diesen quasi, in diese Timeline der Medienaufregung hinein? Und da gibt es natürlich, das haben Sie gerade schon gesagt, Kampagne, gibt es sehr viele Leute, die genau sowas machen, die da sitzen und nichts anderes vorhaben, als irgendwie das öffentlich-rechtliche System kaputt zu schießen. Wo es natürlich dann auch wiederum deprimierend ist, dass der WDR so wenig Traute hat oder auch so wenig Fantasie, wie er mit dem Fall umgehen kann und dann eigentlich fast froh zu sein scheint, dass er jetzt sagen kann, jetzt hat sich auch über uns beschwert, jetzt ist mal gut, wir können, das Vertrauensverhältnis ist gestört oder sowas. Also das sind schon Momente, wo man sagen muss, das ist sehr, sehr bitter, weil die Komplexität dieses Falles überhaupt nicht überschaut wird.
Ja, und ich frage mich auch, wer macht sich eigentlich die Mühe, in den Twitter-Timelines und in den Facebook-Timelines zu gucken, was hat dann so eine junge Frau irgendwann mal geliked? Das hat ja nicht nur Nemi El-Hassan betroffen, sondern auch Sarah Lee Heinrich, die Sprecherin der Bündnis Grünen Jugend. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, gibt es nicht auch, oder gerade vor allem für junge Menschen, die auch in den Medien oder auch in der Politik sind, so eine Art Recht auf Vergessen?
Ich weiß gar nicht, ob das so richtig das Thema ist, weil das geht ja nicht darum, dass etwas quasi erinnert wird, sondern dass etwas bewusst quasi aufgehoben, gesucht, vorgehalten wird, genau an diesen Punkten, an denen die Leute Karriereschritte machen. Also bei Nemi El-Hassan ging es ja auch in dem Moment darum, als sie jetzt diese WDR-Sendung moderieren sollte. Bei Sarah Lee Heinrich ging es darum, als sie diesen Schritt in eine vordere Reihe in der Politik gemacht hat. Und das ist ein Riesenproblem, wenn wir vorhin von Döpfner gesprochen haben, der dann versucht, seine Bemerkung über obrigkeitsstaatliche Journalisten und DDR 2.0 mit Ironie zu entschuldigen, die man im Leben nicht in diesem Satz finden kann, dann ist das komischerweise, funktioniert das irgendwie und sorgt für nicht größere Aufregung, während eben irgendwie bei den ganzen Sachen von Sarah Lee Heinrich man natürlich einfach erkennen kann, dass das irgendwie was ist, was man eben als Teenager in diese Öffentlichkeit hineinschreibt. Das sollte man heute vielleicht wissen, dass man das nicht tut. Aber es ist ein Riesenproblem, finde ich, dass die Medienblase da auch sehr, sehr träge ist und sehr naiv auf diese Sachen reagiert, weil ja praktisch nie an die Wurzel gegangen wird, weil nicht beschrieben wird, wie passiert so ein Shitstorm, so eine konzentrierte Kampagne, sondern man setzt sich dann irgendwann, wenn Elke Heidenreich nach 5 Tagen auch was dazu gesagt hat, dann redet man darüber, dass man Elke Heidenreich jetzt aber nicht sagen kann, dass sie irgendwie Unsinn erzählt oder sowas. Und das ist ein Riesenproblem, da fehlt es einfach extrem an Expertise in den Medien, die dann ohne dass sie es wollen vielleicht oder die nicht nachdenken, die Begleitmusik für diese Erregungen liefert.
Genau, es ist ein Hin und Her. Das heißt, es wird dann berichtet, es gibt Vorwürfe und es gibt Entgegnungen. Und das ist dann so eine Ping-Pong, so eine Berichterstattung über so ein Ping-Pong, ohne dass an die Wurzel gegangen wird und geklärt wird, was ist wirklich eigentlich dran. Das ist der Punkt, den Sie jetzt beschrieben haben, Herr Dell, dass auch solche Vorwürfe gezielt gesammelt werden. Und der andere Punkt, über den wir sicher im nächsten Jahr auch nochmal nachdenken müssen, ist, es kommt jetzt einfach eine junge Generation in verantwortliche Positionen, die halt in sozialen Netzwerken sind, seit 10, 15 Jahren, auch als sie schon Jugendliche waren oder aber nicht richtig übersehen können, welche Öffentlichkeit sie da haben. Und das ist ja die Frage heute. Kann die Öffentlichkeit solche Jugendsünden verzeihen? Kann man jungen Leuten zugestehen, dass sie dazugelernt haben, gerade wenn sie erwachsen sind, wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wenn sie viel mehr gelernt haben von der Welt? Wie gehen wir mit dem um, was in der Vergangenheit da gewesen ist? Das zeigt sich, glaube ich, an diesen beiden Stellen sehr gut. Und hat die mediale Öffentlichkeit nicht so gut drauf reagiert, fand ich.
Denke ich auch. Und die Frage ist ja auch, die wir auch in diesem Jahr beobachtet haben, welche Bilder und welche Ereignisse bleiben uns überhaupt im Gedächtnis und welche Bilder transportieren wir in den Medien? Wenn wir auf den Wahlkampf in diesem Jahr schauen, dann haben wahrscheinlich viele ja diese Wortkombination Laschet lacht noch im Kopf. Also das ist das, was für mich so ein bisschen geblieben ist vom Wahlkampf vom CDU-Kanzlerkandidaten. Das ist ja eigentlich auch unfair, oder?
Ja und nein, kann man wahrscheinlich sagen, dass es natürlich so ähnlich wie bei Annalena Baerbock, man sagen muss, die Art und Weise, wie dieses vollkommen überflüssige und nichtssagende Buch da öffentlich über 2 Wochen lang bis in jedes dritte Komma ausgewalzt worden ist, ist genauso unfair wie natürlich irgendwie zu sagen, dass Laschet da nicht lachen soll. Letztendlich gehört es dann irgendwie doch zur Performance dazu und die Frage ist natürlich die der Gewichtung. Es ist natürlich bei Laschet auch jetzt Quatsch zu sagen, dass dann diese eine Szene die entscheidende gewesen sei, sondern das hat ja mit einer Reihe von Auftritten, Äußerungen zu tun. Ich erinnere auch an diesen tollen Schnipsel mit der Fokusreporterin, wo er auf die ersten 3 Sachen, die er machen wollte, dann beim dritten so
2 wusste.
Ja, was machen wir noch? Also da kommt einiges zusammen, was eben dieses Bild, das hat Baerbock auch erlebt, irgendwie, die noch viel weniger ein Image hatte, das werden viele Leute erleben, die in die erste Reihe vordringen, weil dann die Beobachtung größer wird. Trotzdem, genau, ist diese Form von Politikjournalismus, die danach dann weiß, dass es daran gelegen hat, genauso bekloppt wie die vorher immer misst, wer jetzt gerade die Nase vorne hat.
Ja, das glaube ich auch, weil natürlich man über sowas berichten muss, wenn das passiert. Aber in der Folgeberichterstattung wird ja auch immer wieder darauf rekurriert. Und dann heißt es immer, das war der entscheidende Moment und das hat ihm geschadet und so. Das heißt, wird direkt schon eine Deutung mitgeliefert, wo keiner weiß, ob das wirklich so stimmt, weil es war bestimmt nicht das singuläre Ereignis. Sondern auch diese ständige Wiederholung, dass es dieses Ereignis war, macht es irgendwann zu einer Wahrheit, die gar nichts mehr mit einer Deutung zu tun hat.
Mhm. Welche Rolle haben eigentlich die Trielle gespielt im Wahlkampf?
Na, die bedienen natürlich auch diese Personenfixierung, von der man sagen kann, natürlich ist es irgendwie berechtigt, weil es irgendwie auch um die Person geht. Gleichzeitig, wenn man sich Scholz anguckt, der wirklich ein sehr begrenztes Charisma hat und eine Rhetorik, die wirklich schwer auszuhalten ist, weil die flüstert so alle Semantik, die in der Sprache steht, irgendwann aus dem Satz heraus und man weiß eigentlich gar nicht, worum es geht und es beruhigt dann irgendwie. Das gehört natürlich irgendwie alles zur Politik dazu, das will ich gar nicht sagen, aber es ist natürlich schon schwierig, dass es einfach auf diese Personen so zentriert ist. Ich fand das ganz interessant an der sonst nicht so interessanten Stefan Lambi-Doku, der dann irgendwie, als alles vorbei war, nochmal aufgezählt hat, was er in der Zeit, als der es passiert ist, gedreht hat, was im Prinzip auch nur das war, was wir dann schon berichtet bekommen hatten. Er hat es halt nochmal gedreht. Und da gibt es aber dann irgendwie so einen Satz, glaube ich, im Frühjahr oder September 20 oder sowas oder vielleicht auch ein bisschen später, wo dann irgendwie so einer von diesen bescheidwissenden The Pioneer-Journalisten Gordon Ripinski da sitzt und natürlich jetzt weiß, dass die SPD also eigentlich sich schon erledigt hat und irgendwie keiner glaubt mehr daran und die Partei ist so tot wie nichts. Und das ist dann noch das Einzige, was an dieser Reportage eben interessant ist, dass so ein Satz dann aus der Zeit konserviert ist, der aber wiederum ja ihm auch überhaupt nicht schadet oder so weiter, weil das halt das ist, wovon dieser Politikjournalismus lebt. Und da könnte man aber auch merken, dass das eigentlich Quatsch ist und dass man irgendwie solche Behauptungen nicht braucht, weil die über den Tag hinaus eben keine Bedeutung haben.
Aber Sie haben gerade kritisiert, dieses Festhalten an Personen. Gleichzeitig waren ja die Quoten zum Beispiel für die Trielle extrem gut.
Es ist natürlich was Seltenes, dass sowas passiert und das ist natürlich auch, wie gesagt, wie man sich da schlägt. Es hat ja auch was, kann man sagen, ich würde fast denken, diese Sachen wären noch besser, wenn vielleicht noch ausführlicher diskutiert würde. Also gerade in dem, was glaube ich von ARD und ZDF moderiert hatte, war es ja extrem kurzatmig und es wurde immer wieder abgebrochen. Also da wäre schon eine Chance, aber da sind wir bei den Talkshows, über die wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden, als ein Problem oder die wir immer sprechen könnten, weil es einfach überhaupt nicht darum geht, eine politische Idee, einen politischen Gedanken zu entwickeln, den abzuwägen und wirklich mal in der Komplexität versuchen zu erörtern.
Und wir denken, und das zeigen nicht nur die Trielle, das zeigt auch die ganze Wahlkampfberichterstattung, dass Medien sehr radikal auf Kurzfristigkeit fixiert sind. Das hat der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen als radikale Gegenwartsfixierung auch bezeichnet. Das heißt, wir denken gar nicht so weit. Das heißt, das Laschets Lachen bestimmt tagelang die Medien, hat aber natürlich überhaupt gar keine Relevanz für irgendein Politikfeld. Höchstens vielleicht für seine Kompetenz oder ne, aber Es wird dann sehr kurzfristig auf das geguckt oder im Wahlkampf wurde Corona ja im Grunde kaum thematisiert von Medien. Das war ja das große Versäumnis, weswegen wir jetzt in dieser Situation sind. Und das zeigt sich natürlich auch bei so größeren Themen wie Klimawandel. Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, ja, da wurde jetzt wieder darüber berichtet, über Weihnachten, wie es den Leuten da geht. Aber die reiht sich halt ein an einer Reihe von anderen Naturkatastrophen. Und das Singuläre, was da drin steckt, das ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen verschwunden.
Das heißt, die Medien schaffen es eigentlich nicht, diese ganzen komplexen Ereignisse so zu präsentieren, dass man dann auch Folgen daraus ableiten kann. Also das hat Bernhard Pörksen ja auch bei uns in der Sendung mal gesagt, dass sie die Medien die Politik zu wenig ja in Haftung nehmen und sagen, das und das sind jetzt die Dinge, was folgt jetzt daraus? Also er nennt das die falsche Komplexitätsreduktion. Und die Frage, die sich ja dieses Jahr auch stark gestellt hat, auch in vielen Redaktionen wurde das diskutiert, ob die Klimaberichterstattung nicht vollkommen neu aufgestellt werden muss.
Ja, die nehmen den Medien halt sehr kurzfristig nur in Haftung. Nach dem Motto, können sie ausschließen, dass es eine Impfpflicht gibt oder sowas? Muss sich dann Politik positionieren. Dabei kann man ja eigentlich nie irgendwas ausschließen. Und klar, es wird so ein Klimawandel vollzieht sich so langsam, der entzieht sich eigentlich allen medialen Reflexen.
Genau, das ist ein Riesenproblem für dieses Thema und es wird auch jetzt schon absehbar sein, deswegen habe ich die Talkshows erwähnt, dass natürlich auch da wieder in diesen False Balance Anordnungen, die wir jetzt auch bei der Corona-Pandemie erleben, wo dann immer noch irgendeine abweichende Meinung, wie das Label dafür heute ist, irgendwie den Fuß in der Tür haben muss, die überhaupt nicht weiterführt, in der nichts konstruktiv ist und aus der sich auch eben nichts ableiten lässt für eine Politik. Ich finde, das wäre jetzt ein Bogen zum Beginn der Sendung, wenn man sich sagt, warum hat es so lange gedauert, weil eben Recherche Zeit kostet, dass das ja eigentlich etwas wäre, was natürlich unter den schwierigen ökonomischen Bedingungen im Medienmarkt ein Problem ist, aber dass eigentlich es ja zwei mediale Welten gibt. Die eine, die man schnell durchscrollt, das sind die schnellen Infos, News und so weiter und die andere, die eigentlich dazu da ist, Hintergründe zu liefern, die man sonst, wo man eben was versteht und wo man irgendwie, wo Zeit investiert wird in wirklich Sachen, die sonst nicht beleuchtet werden, die komplex sind und die gut beschrieben werden. Und ich glaube, es wäre eigentlich dem Journalismus, würde ihm helfen, auch wenn es natürlich teuer ist und Zeit kostet, da mehr zu machen.
Wobei ich aber, weil Sie nochmal auf den Ippen-Artikel oder den Nicht-Ippen-Artikel rekurriert haben über Julian Reichelt, ich schon den Eindruck hatte, dass in der Branche durch diese Ereignisse, dieser Nichtveröffentlichung ja so ein Ruck gegangen ist. Also, dass man wieder mehr Spaß hat an Recherche oder dass man auch zumindest unter den Journalistinnen und Journalisten diese Recherche auch wichtiger nimmt. Also wir müssen ja auch mal positiv in die Zukunft gucken. Also ich glaube schon, dass da die Problematik erkannt wurde, sowohl in der Klimaberichterstattung als auch, dass wir alle mehr recherchieren müssen.
Ja, da wäre ich nicht ganz so zuversichtlich, weil man gerade denken könnte, dass zum Beispiel bei dem ganzen Springer-Komplex vielleicht nicht nur Julian Reichelt, also wenn man diese Amazon-Serie gesehen hat, die ja recht gute Einblicke liefert, wie das da so zugeht und dann auch sieht, welche Figuren jetzt im Laufe dieser ganzen Geschichte so in den Hintergrund gerückt sind, beziehungsweise den Verlag verlassen haben, dann könnte man sich schon vorstellen, dass da noch mehr Stoff für Geschichten ist und da wäre wieder die Frage, wer macht das, wer versucht da was rauszufinden, weil es um einen mächtigen Konkurrenten geht.
Stefan Fries auch nicht so positiv in die Zukunft schauen?
Ja, ich glaube, ich denke nur gerade noch drüber nach, über dieses kurzfristige Denken, was wir oft haben. Ich illustriere das nur in der Überschrift eines Spiegel Online-Artikels, der lautete so sinngemäß, so läuft die Pressekonferenz mit Wieler und Lauterbach. Und das ist echt extrem radikal kurzfristig, weil das interessiert mich gar nicht. Mich interessieren die Inhalte. Und ich glaube, wenn wir in längeren, größeren Geschichten denken, wie das ja dann auch ein Rezo zeigt mit einem Video, in dem er eine halbe Stunde lang Fakten präsentiert, die uralt sind zum Teil, die wir sehr, sehr lange wissen, aber auf ganz neue Weise präsentiert, hintergründig und die Relevanz klar macht. Das würde, glaube ich, insgesamt dem Journalismus auch helfen.
Und das waren unsere Gedanken über das Medienjahr 2021. Wir konnten natürlich nicht alles behandeln, aber vielleicht ein paar wichtige Dinge zusammenfassen. Wir, das waren heute Matthias Dell, Stefan Fries und Brigitte Baetz. Morgen hören Sie an dieser Stelle nach Redaktionsschluss mit einer kleinen Diskussionsrunde zum Thema 60 Jahre Deutschlandfunk. Tschüss und einen guten Rutsch.